Ich muss euch gestehen, dass ich ziemlich aufgeregt bin. Nicht, weil da vorne das Wort Sexualität steht und es unser Thema ist. Ich habe da null Berührungsängste mit. Mein Problem ist, ich bin ein Mensch, habe jetzt noch 29 Minuten und 35 Sekunden und soll so ein klitzekleines Thema wie Sexualität an eine so bunte Zuhörerschaft weitergeben. Ich habe November letzten Jahres ein Ehewochenende gehabt. Da hatte ich 14 Ehepaare und wir haben fast 3 Tage nicht nur über Sexualität, aber Schwerpunkt Sexualität geredet. Und wir sind nicht fertig geworden. Und hier sitzen Leute im Raum, die sind zwar nicht die offizielle Zielgruppe, aber sie sind verheiratet. Die Kinder haben, sitzen andere im Raum, die das Wort Sexualität vielleicht gerade mal fehlerfrei schreiben können, aber zum Glück noch keine große Erfahrung mit haben. Und wie soll ich diese Bandbreite beglücken? Ich sage es ganz ehrlich, wie ich es machen will. Gott hat uns eine Bibel gegeben. In der Bibel stehen Dinge. Irgendjemand hat festgelegt, wir sollen das Buch Sprüche nur benutzen, nicht die ganze Bibel. Und ich würde gerne mit euch ein paar Bibeltexte aus dem Buch der Sprüche mit euch behandeln, Punkte daraus erklären, sofern sie erklärungsnötig sind, und hier und da noch ein paar Tipps einstreuen. Aber am Ende des Tages wird nicht jede Frage, die ihr vielleicht habt und euch nicht traut zu stellen, beantwortet werden. Das kann ich gar nicht in der Zeit schaffen. Von daher habe ich mich darauf beschränkt, 2 grundsätzliche Richtungen einzuschlagen oder 2 Themen oder Unterthemen zu beleuchten. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr mit euren Gruppenleitern, sofern ihr welche mitgebracht habt, oder mit den Mitarbeitern vom EFA, mit mir oder meiner Frau das Gespräch sucht. Und dann können wir punktgenau landen. Dann hast du eine Frage, druckst vielleicht ein bisschen rum beim Formulieren der Frage, dann fragen wir ein bisschen genauer nach, bis wir wissen, was du wirklich wissen willst. Und dann können wir ganz konkret antworten. Hier vorne bin ich momentan der Typ mit der Schrotflinte und ich schieße einfach mal ein paar Körner in die Reihe und hoffe, dass ich jemanden erwische. Aber dieses Erwischen soll niemanden verletzen. Und das ist meine Sorge, warum ich sage, ich stehe hier vorne ein bisschen ängstlich. Das Thema Sexualität ist ein ganz heikles Thema, weil es eigentlich ein so wunderbares Geschenk Gottes ist, dazu kommen wir gleich noch, aber man auch wahnsinnig viel Schmerz darüber erfahren kann. Und ich befürchte mal, dass hier in dem Raum Leute sitzen, die auch Schmerz haben mit dem Thema. Und euch möchte ich überhaupt nicht wehtun. Ich würde euch am liebsten in den Arm nehmen. Weil ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wer es ist und ich weiß nicht, was der Schmerz ist. Aber auf dem Gebiet der Sexualität kann so viel Mist getrieben werden, dass egal welches Wort ich sage, ich irgendjemand verletzen kann. Und deswegen, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich möchte euch sagen, wie Gott über etwas denkt. Und obwohl ich jetzt nur noch 26 Minuten und 35 Sekunden habe, ist es mir am Ende völlig egal, wie die Uhr redet. Ich würde gerne am Ende nochmal 3 Minuten bringen, die nicht mehr mit großen Folien belegt sind. Ich möchte nochmal ein ganz persönliches, herzliches Wort an euch richten. Den Gruppenleitern, die nach dem Wochenende in ihre Gemeinden zurückgehen und überlegen, war's das? Ist Eva vorbei? Machen wir jetzt unser eigenes Programm? Für euch nur die Information, dass sämtliche Folien, wie sie hier vorne sind, und auch die Notizen meiner Skripte auf der Internetseite bibelunterricht.de zu finden sind. bibelunterricht.de, da gibt es so einen Bereich Veranstaltungen und da ist der oberste Eintrag momentan Eva Görlitz 2015 und da könnt ihr euch die Folien runterladen, um nochmal drüber zu reden, um Dinge nachzuarbeiten, zu diskutieren oder vielleicht sogar Dinge, die ich missverständlich oder falsch gesagt habe, zu korrigieren. Aber wichtig ist, ihr Lieben, dass ihr ins Gespräch geht mit Leuten, die verstanden haben, wie Gott an der Stelle denkt über das Thema Sexualität und dass ihr euch vielleicht auch helfen lässt. Und wenn nötig, vielleicht, dass wir zusammen weinen oder einfach nochmal gucken, wie wäre es denn eigentlich richtig? Ihr habt gesehen, ich mag Bilder in den PowerPoints und ich hoffe, dass das eine oder andere Bild euch auch erfreut hat. Mein absolutes Lieblingsbild, ich sage jetzt nicht Germany's next top picture, aber mein absolutes Lieblingsbild ist das folgende. Weil wenn du über Sexualität reden willst, ist das Internet voller Bilder, die alle nicht salonfähig sind. Ist das nicht süß? Ach, sowas nenne ich, das das siehst du doch gar nicht. Ist doch die Hand drüber. Ja, das ist Kunst. Einige denken, dass die Bibel gegen Sexualität eingestellt ist. Dass Kirche, dass Gemeinde, dass Christen beim Thema Sexualität eigentlich nur den Daumen nach unten machen. Und das ist nicht richtig. Die Bibel sagt sehr viel über das Thema Sexualität, nicht unbedingt immer in der Art und Weise, wie wir es heute vom Schulhof oder von irgendwelchen Zeitschriften gewohnt sind. Aber was vielleicht den einen oder anderen von euch verwundert, und das wird mein erster Punkt sein, den ich heute einschlagen möchte, mein erster Nagel, die Bibel redet grundsätzlich total offen und auch total positiv über Sexualität. Ja, sie findet Sexualität richtig und gut. Sie bezeichnet Sexualität als ein Geschenk, und zwar als ein wunderbares Geschenk, das Gott verheirateten Leuten schenkt. Und die Bibel sagt durchaus, dass Mann und Frau ihre Sexualität miteinander so richtig auskosten und richtig genießen sollen. Und es ärgert mich, dass Kollegen von mir, also Leute, die an der Kanzel stehen und predigen, das viel zu selten in aller Klarheit sagen. Und ich könnte jetzt noch eine Viertelstunde drüber reden, wie positiv Sexualität von der Schrift her ist. Wir hatten vor Jahren eine meiner Schülerinnen bei uns zu Hause zu Besuch, die kurz davor stand, also Schülerin an der Bibelschule, 20, 21 Jahre alt war sie vermutlich damals. Und sie stand kurz davor zu heiraten. Und ich kannte ihren Mann, ein total echt super Typ, mit dem kann man durch dick und dünn gehen, ein anständiger Mann. Und wir, meine Frau und ich, wir sprachen so mit ihr über die Ehe und sie war total verliebt und wie man so ist, alles ganz normal. Und dann stellte sich heraus, dass sie an einer Stelle Angst hat. Und zwar, weil sie wusste, wenn sie verheiratet sind, dann werden sie auch miteinander Sex haben. Und davor hatte sie Angst. Und wir waren verwirrt, wo kommt das her? Sie ist nicht vergewaltigt worden in ihrer Kindheit, kein Missbrauchsthema. Sie hatte einfach Angst. Und es lag an Erzählungen aus dem eigenen Elternhaus. Ich gebe das jetzt nicht wieder im Hinblick auf etwas Jüngere im Raum, aber die Eltern haben, oder ihre Mutter, um genau zu sein, hat so schlecht über eheliche Sexualität geredet, dass sie sagte, ich liebe meinen Freund, ich liebe meinen Verlobten, ich freue mich auf ein lebenslanges Leben mit ihm, aber dieses Thema Sexualität. Und dann dachte ich mir, Scheiße, Gott gibt den Menschen ein Geschenk in die Hand, damit die Leute, Ehemann und Ehefrau, sich darüber freuen. Und da hat eine Frau einen super Kerl gefunden und sie hat Angst davor. Wenn ich meinen Kindern zu Weihnachten was als Geschenk einpacke, erwarte ich, dass sie sich darauf freuen. Ich will nicht, dass Amy oder Diana oder Mark sagen, danke fürs Geschenk. Können wir jetzt irgendwie uns um den Weihnachtsbaum kümmern oder wie wäre es denn, wenn wir jetzt noch was spielen? Ich erwarte, dass sie das Geschenk auspacken wollen. Und dann sage ich mir, Mist, wir als Kirche, wir als Gemeinde, wir als Prediger versagen, wenn sowas passiert. Nun war es nicht ein Prediger bei der jungen Frau, aber die Gemeinde muss einen Gegenpunkt setzen. Das, was da sich abspielt unter dieser Strickjacke oder was auch immer das da ist, das ist eigentlich was total Schönes. Man muss sich investieren, man muss Zeit haben, man muss lernbereit sein. Und die Hochzeitsnacht ist nicht der Höhepunkt, sondern ist der Anfang von dem Ganzen. Man lernt ab dann, aber es ist etwas Wunderschönes. Und obwohl ich nur Bibelkunde unterrichte, also so ein Überblick über die Bibel, ist es mir an der Schule wichtig, den Schülern klarzumachen, dass die Bibel sogar sagt, dass obwohl Gebet für einen Christen eine ganz wichtige Tätigkeit, eine ganz wichtige Übung, eine ganz wichtige Sache ist, dass die Bibel sogar da Eheleute dazu auffordert, Sex miteinander nicht deswegen sein zu lassen, weil man noch beten möchte. Sex hat in der Ehe einen so hohen Stellenrang, nicht, dass das Gebet deswegen gar nicht mehr stattfindet, aber dass man nicht sagen sollte, Schatz, wir müssen noch beten und deswegen geht das jetzt leider nicht. Also ihr müsst bei der Ausrede Migräne bleiben. Das Spannende ist, dass die Bibel sagte ich eben schon, sehr viel über Sex redet. Und es gibt ein Buch, das im Judentum unter einem gewissen Verschluss steht. Das dürfen Juden im echten Judentum erst ab dem 30. Lebensjahr lesen. Ab dem 30. Also 12 Jahre nach dem, was wir Volljährigkeit nennen. Das ist aber nicht das Buch Sprüche, das ist das Buch Hohelied. Ihr könnt es gerne lesen, ihr werdet fast nichts erkennen, was ein echter Jude und Hebräischkenner dort alles drin sieht. Aber das Ding hat es echt in sich. Da geht es nämlich tatsächlich um das voreheliche Werben und auch um den Vollzug geschlechtlichen Zusammenseins in der Ehe. Aber in einer so poetischen Sprache, dass die meisten von uns drüber hinwegbrettern und nichts verstehen, während der Jude schamesrot aus dem Raum rausrennt. Aber auch das Buch der Sprüche behandelt das Thema Sexualität und will uns Weisheit mitgeben zu diesem Thema. Und das Spannende ist, es hat mal irgendjemand gezählt, wie viele Verse es gibt und wie viele Verse zu welchem Thema gehören. Und das dominante, das herausragende Thema im Buch Sprüche ist, ihr ahnt es, Sexualität. Gott ist für guten Sex. Und mit gut meine ich jetzt keine Praktiken oder sonst irgendwas, sondern aus seinen Augen guter Sex findet in der Ehe statt. Er hat ihn sich ausgedacht und für die Ehe geschaffen. Und in Sprüche 5 ab Vers 15 heißt es, und das ist Poesie, meine Damen und meine Herren, trink Wasser aus deiner eigenen Zisterne, Wasser, das aus deinem Brunnen quillt. Sollen deine Quellen auf die Straße fließen, deine Becher auf die Plätze der Stadt? Dir allein soll sie gehören, keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet. Wer denkt, dass das ein Werbespruch vom Wasserwerk ist, der täuscht sich. Es geht weiter. Freu dich an der Frau deiner Jugend, die liebreizende Gazelle, das anmutige Reh, und spätestens jetzt ist das Thema klar, ihre Brüste sollen dich immer berauschen, ihre Liebe bezaubere dich stets. Liebe Leute, ist das nicht ein offenes, klares Wort pro Sexualität? Nicht alles würden wir vielleicht heute so formulieren, also ihr könnt meine Frau fragen, als Gazelle habe ich sie noch nie bezeichnet. Und wenn ich sie als anmutiges Reh bezeichne, fragt sie vermutlich, was willst du jetzt gerade von mir? Aber ich glaube, es ist schon ganz klar, worum es hier geht, oder? Es geht um sehr große Wertschätzung. Und dann ist diese Botschaft 3000 Jahre alt, aber sie gilt heute noch genauso. Und damit ist auch ganz klar aus diesem Text heraus, dass es bei der Sexualität nicht etwa, wie Kirchenvertreter behaupten, nur um die Fortpflanzung geht, damit halt möglichst viele Evas in den nächsten Jahren noch bevölkert sind, sondern es geht um just for fun. Ihre Brüste sollen dich berauschen, immer da. Also Brüste haben mit der Fortpflanzung als solchen meines Wissens, und ich habe schon 4 Kinder nicht auf die Welt gebracht, aber gezeugt, die Brüste haben mit dem Zeugen nicht viel zu tun. Es gibt also guten Sex, gut in Gottes Augen, weil er in dem Rahmen stattfindet, für den Gott diesen Sex geschaffen hat. Und wer mehr hören will, spricht mich an oder kommt zu einem Eheseminar. Aber es gibt noch anderen Sex. Sex, und das wird auch in den Versen beschrieben, die genau dahinter kommen. Der ist auch berauschend oder kann es zumindest sein. Der ist auch schön im Sinne von angenehm oder kann es sein. Aber er ist gefährlich und er ist falsch. Da heißt es, warum willst du dich mit einer Fremden vergnügen? Warum die Brüste einer Unbekannten umschlingen? Denn Jahwe, das ist Gott, hat die Wege des Menschen im Blick und auf seine Pfade gibt er Acht. Die eigenen Sünden fangen den Gottlosen ein, die Stricke seiner Sünde fesseln ihn selbst. Er wird sterben aus Mangel an Zucht. Seine große Dummheit bringt ihn ins Grab. Wer redet hier? Der Abschnitt von Kapitel 5 beginnt mit Vers 1 und da heißt es, mein Sohn, höre meiner Weisheit willig zu und nimm meine Einsicht zur Kenntnis. Wer redet hier? Hier redet ein Vater mit seinem Sohn. Und verflixt nochmal, auch da versagen viele Eltern. Sie reden mit ihren Kindern nicht über Sexualität. Ich meine nicht dieses leidige Aufklärungsgespräch, was man hat, wenn man den Eindruck hat, dass der Sohn schon seit 2 Jahren mit einer Freundin unterwegs ist. Sondern ich rede von einem ganz natürlichen Gespräch. Wir Eltern müssen unseren Kindern in guter Art und Weise zeigen, wie schön es ist, wenn Ehemann und Ehefrau einander sexuell hingeben und einander genießen. Leider kriegen wir Eltern oft unsere Klappe nicht auf. Ein Fehler. Vermutlich haben es unsere Eltern bei uns nicht geschafft und wir wiederholen diesen Fehler. Aber das Buch der Sprüche, das Buch der Weisheit sagt, Mein Sohn, höre meine Worte. Der Vater gibt an den Sohn weiter. Warum? Weil er ihn liebt. Eltern lieben ihre Kinder und deswegen geben sie Weisungen weiter. Ich weiß, dass viele Eltern ihre Kinder nicht mehr lieben und ich weiß, dass viele Eltern ihre Weisungen nicht weitergeben. Aber wenn ihr irgendwann mal Eltern seid, bitte sprecht mit eurem Kind darüber. Und wenn ihr stottert und stummelt und sonst irgendwas macht, redet. Eltern sollten mit ihren Kindern auch über Sex reden, sowohl die schönen Seiten als auch die Gefahr. Und nochmal, dieser Abschnitt fing mit der positiven Seite an, dass Gott das total schön geschaffen hat. Hier im Text ist von einer Fremden die Rede. Warum willst du dich mit einer Fremden vergnügen? Das ist keine Ausländerin oder irgendwas in der Art gemeint, sondern es ist die Frau, die nicht meine Frau ist. Nicht meine Ehefrau. Ein Mädchen, das ich nicht geheiratet habe. Entweder ist eine Frau meine Ehefrau oder sie gehört mir nicht. Dann ist sie nicht mein, dann ist sie fremd. Ich weiß, dass das von vielen Menschen anders gesehen und ganz anders gelebt wird. Leute behaupten, dass man das auch nicht so eng sehen müsse. Es gibt dumme Menschen, die in ihr Unglück hineinlaufen. Und es gibt kluge Menschen, die, ja was? Die deswegen anfangen, klug zu werden, weil sie Gott fürchten. Sie lassen ihn regieren, sie nehmen ihn endlich ernst. Sie lassen ihn entscheiden, was gut und was böse ist. Also auch, was guter Sex ist und was böser Sex ist. Derjenige, der lebt, worauf er Lust hat, okay, das kann man machen. Aber dann musst du zugeben, dass du die Maßstäbe setzt und nicht Gott. Und wenn du die Maßstäbe setzt, dann kann es sein, und ich wusste nicht, was Philipp in seinem Zeugnis sagt. Ich fand das erschreckend traurig und es tut mir für ihn leid. Und ich fürchte, dass es noch einige weitere im Raum gibt, denen es nicht anders geht. Wenn mein Maßstab entscheidend ist, dann werde ich vielleicht das Mädchen, was ich irgendwann mal attraktiv fand, mit dem ich vielleicht auch 2, 3 Kinder in die Welt gesetzt habe, irgendwann sitzen lassen. Weil auf der anderen Straßenseite auch ein hübsches Mädchen ist, was vielleicht ein paar Jahre jünger ist. Und vielleicht auch eine gewisse Attraktivität mehr hat als eine Frau, die schon Kinder zur Welt gebracht hat. Und nach ein paar Jahren fängt das Spiel wieder von vorne an. Wieder von vorne. Sorry Leute, wie weise ist das denn? Nochmal, ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Ich sage nur, wenn man mal einen Tick weiter denkt als über die momentane Lust, dann merkt man, wie kaputt sowas ist. Und wie kaputt man andere Leute macht. Wie viele Kinder ihren Vater nicht einmal kennen oder ihn alle 10, alle 14 Tage, jedes Wochenende sehen dürfen. Das ist doch schmerzhaft. Und darüber muss man doch mal vorher nachdenken und nicht erst, wenn man sagt, ja, wir haben uns nicht so richtig verstanden, aber wir waren in der Kiste miteinander gelandet. Deswegen, Weisheit zeigt, dass man über den Moment hinausdenkt. Oder dass man sagt, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber da gibt es einen, der weiß, was für mein Leben gut ist. Und das ist Gott. Und dieser Gott sagt, der gute Sex findet innerhalb der eigenen Ehe statt. Wenn er dann in der Ehe stattfindet, und ich werde nicht müde, das zu betonen, dann freut sich Gott. Ich habe mal einem Ehepaar oder einem Brautpaar, das ich dann trauen sollte, gesagt, ach übrigens, lasst uns auch noch mal über das Thema Sexualität reden. Wenn ihr in der Ehe Sex habt, dann schaut Gott zu. Und die Braut sagte, die fand das nicht so richtig lustig. Der Kerl war ein bisschen beherrschter, fand es trotzdem nicht so richtig lustig. Ich meinte, ja Gott sieht doch alles, Gott weiß doch alles, wir können ihm doch gar nichts vormachen. Also der schaut zu, aber in dem Fall wendet er sich nicht ab, weil er das ekelhaft findet, was da geschieht, sondern er sagt, hey, genau dafür habe ich euch das Geschenk eingepackt. Ich gehe doch auch nicht aus dem Raum raus, wenn meine Kinder die Weihnachtsgeschenke auspacken, oder? Sondern ich sitze da und sage, klasse, sie freuen sich, die Augen, die Tränen, also Freudentränen hoffentlich. Jahwe hat den Menschen im Blick. Auf seine Pfade gibt er Acht. Der Anfang von aller Weisheit ist, Gott zu ehren, ihn zu fürchten. Ups. Die eigenen Sünden fangen den Gottlosen ein. Die Stricke seiner Sünde fesseln ihn selbst. Er wird sterben aus Mangel an Zucht. Seine große Dummheit bringt ihn ins Grab. Das ist das Ergebnis von Sex außerhalb der Ehe. Nicht genau in der Sekunde, du verlässt das fremde Bett und plötzlich bist du von irgendwelchen Fesseln umschlungen. Nein, der langfristige Blick sieht genau so aus. Die Unmoral, also Sex außerhalb der großzügigen Ordnung Gottes, wird dich wie Stricke fangen und fesseln. Du wirst sterben aus Dummheit. Und deswegen, wer Gott ernst nimmt, wird diesen Weg gar nicht erst einschlagen. Weil er weiß, Gott sieht es. Und ich möchte ihn nicht traurig machen. Und ich möchte auch nicht mich traurig machen. Und auch nicht das Mädchen oder, wenn ich ein Mädchen wäre, den Jungen, der mir momentan am Herzen liegt. Ein zweiter Text aus dem Buch der Sprüche warnt vor der Verführerin. Und bevor wir jetzt hier in irgendeinen Sexismus ausbrechen, das andere geht auch andersrum. Also während hier der junge Mann angesprochen wird, der vor der Verführerin gewarnt wird, der jungen Mädchen, ich warne euch gleichzeitig auch vor dem Verführer. Der Bibeltext redet jetzt Vater zum Sohn, deswegen ist logischerweise die Warnung vor der weiblichen Gefahr da, aber das gilt genauso andersrum. Das Buch der Sprüche ist voller Weisheiten und es reicht ihm nicht, einen Text gegen die außereheliche Sexualität zu bringen, sondern er wiederholt sich. Warum? Weil der Vater Kinder kennt und weiß, einem Kind musst du öfter etwas sagen, damit es die Chance hat, irgendwann von den Ohren in die Gehirnrinde einzudringen und vielleicht sogar bis zum Herzen durchzurutschen. Und Salomo berichtet von einem Ereignis, das vor 3000 Jahren stattfand, aber genauso gut heute stattfinden könnte. Einmal stand ich am Fenster und blickte durch die Gitter hinaus. Da sah ich eine Gruppe junger Männer, Unerfahrene, und dabei einen Burschen ohne Verstand. Er ging über die Straße, bog um die Ecke und nahm den Weg zu ihrem Haus. Es war schon in der Dämmerung, beim Einbruch der Nacht, dann, wenn es dunkel wird. Ich lese gleich weiter. Der junge Mann in diesem Bericht wird als Bursche ohne Verstand bezeichnet. Er merkt überhaupt nicht, was abgeht. Schauen wir mal, was Salomo beobachtet, der genau merkt, was da abgeht. Schau, da kommt eine Frau ihm entgegen, wie eine Hure geputzt, ihre Absicht verdeckt. Leidenschaftlich ist sie und hemmungslos. Es hält sie nicht in ihrem Haus. Bald ist sie draußen, bald auf den Plätzen. Passt auf, da laufen auch Löwen rum. An allen Straßenecken lauert sie. Da greift sie ihn und küsst ihn ab. Was für eine Formulierung. Da küsst sie ihn ab und spricht ihn herausfordernd an. Ich musste heute ein Freudenopfer bringen. Nun habe ich mein Versprechen erfüllt. Darum kam ich heraus, dir zu begegnen. Ich habe dich gesucht und ich habe dich gefunden. Ich habe mein Bett mit Tüchern bezogen, mit bunten ägyptischen Leinen und ich habe es mit Myrrhe besprengt, mit Aloe und Zimt. Manches ist davon Geschmackssache, zugegeben, aber es geht darum, sie hat das Liebesnest vorbereitet. Sie redet weiter und deckt jetzt plötzlich alles auf, nachdem die Verführung anscheinend gegriffen hat. Komm, wir lieben uns die ganze Nacht. Wir berauschen uns an Liebeslust. Denn mein Mann ist nicht zu Hause, erst auf Reisen, sehr weit fort. Den Geldbeutel hat er mit sich genommen. Zum Vollmondstag erst kommt er nach Haus. Mit solchen Worten verleitet sie ihn, verführt ihn mit schmeichelnden Lippen. Er folgt ihr sofort. Und jetzt lest euch das durch. Wie ein Ochse, den man zum Schlachten führt, wie ein Hirsch, den das Fangseil umschlingt, bis ein Pfeil seine Leber zerreißt und er wie ein Vogel im Fangnetz hängt. Er weiß nicht, dass es um sein Leben geht. Leute würden sagen, das ist schon reichlich erotisch. Das ist die Frage, was du schon gewohnt bist. Aber da ist eigentlich ziemlich klarer Ton gesprochen. Wie die Frau den Burschen anmacht, das ist nicht Anfänger, das ist schon eine leicht gestiegene Liga. Aber der Film dort weicht deutlich von dem ab, was wir aus Hollywood kennen. Der junge Mann wird nämlich nicht als der kluge, als der coole Typ, der begehrenswert ist, beschrieben, sondern als ein Ochse, der zur Schlachtbank geführt wird. Er weiß nicht, dass es um sein Leben geht. Weiß er es wirklich nicht? Das Interessante ist, dass Salomo ja nicht als Zeitungsreporter seiner Zeit angestellt war, der irgendwie kurz vor Redaktionsschluss noch irgendeinen Artikel für die Zeitung schreiben muss und dann so eine Story bringt. Sondern Salomo schreibt es ja auf, weil er uns Weisheit weitergeben möchte. Weil er sagt, ich beobachte Dinge, ich kann Dinge beurteilen und ich gebe einen Rat weiter. Deswegen schreibt er das auf. Salomo gibt Weisheit weiter, und zwar die Weisheit, dass wir Menschen in einer zweifachen Gefahr stehen. Erstens der Gefahr, verführt zu werden. Wobei interessanterweise heute keiner das als eine Gefahr bezeichnen würde. Wenn dich ein Mädchen so anbaggert und diese Chancen da sind, würde doch jeder sagen, ey, du bist doch bescheuert, wenn du die Chance nicht wahrnimmst, oder? Sie ist willig, die Gelegenheit ist da. Aber Salomo sagt, das ist keine Chance. Du darfst dir darauf nichts einbilden, dass du da eingeladen wirst. Achtung, du bist gerade auf dem Weg des Todes. Das ist eine Gefahr. Und das ist die Weisheit. Das, was der Dumme als eine Chance ansieht, ist in Echtheit eine Gefahr. Und die zweite Gefahr ist, wir stehen in der Gefahr, dass wir gar nicht mitbekommen, dass wir gerade auf dem Weg zur Schlachtbank sind. Ist der Typ denn völlig bescheuert? Nein, das ist er nicht. Er wird fortgerissen von etwas. Er wird fortgerissen von einer Lust, die in ihm drin ist. Und diese Lust lässt ihn alle vernünftigen Argumente einfach vergessen. Den Warnruf der Freunde, den Warnruf der Eltern, den er vielleicht schon zigmal gehört hat, er gibt ihnen den Laufpass. Und vielleicht, und jetzt rede ich mal von uns als Christen, wir haben den Geist Gottes bekommen. Und der sagt vielleicht, Ansgar, geh diesen Weg nicht. Und ich sage, ja, sei mal still. Das passiert uns Menschen. Auch uns Christen. Auch mir. Dass da etwas warnt und ich mich wie so ein Ochse benehme und einfach Richtung Schlachtbank marschiere. Sprüche 6, Vers 32 spricht Leute wie mich an und sagt, wer mit der Frau eines anderen Ehebruch treibt, muss den Verstand verloren haben. Nur wer sich selbst vernichten will, lässt sich so auf etwas ein. Warum sage ich, das ist für Leute wie mich? Na, ich bin verheiratet. Nur verheiratete Leute können Ehebruch betreiben. Ne? Ich bin über 28 Jahre jetzt mit Lissi zusammen. Geheiratet haben wir vor 25 Jahren. Wir werden dieses Jahr unsere Silberhochzeit feiern. Yes! Und trotzdem muss Ansgar aufpassen. Diese doppelte Gefahr ist für mich genauso gültig wie für jeden von euch. Es ist nicht so, bist du im Ehehafen, ist das Thema gegessen. Die Sprüche sagen ganz klar, pass auf, dass du nicht mit der Frau eines anderen, ja, da geht's, sie ist verheiratet, ich bin verheiratet, die Gefahr ist da. Und wir sind weise, wenn wir sagen, so schön Sex auch ist, gut kann er erst dann genannt werden, wenn er innerhalb der Ehe, und ich sage sicherheitshalber, innerhalb der eigenen Ehe stattfindet. Nach dem Motto, sind sie verheiratet? Ja, aber leider nicht miteinander. Ein persönlicher Rat, das ist aber nicht der, den ich vorhin meinte, ich habe ja immerhin noch 1 Minute 50 Sekunden. Ein persönlicher Rat als Anwendung. Eine besondere Spielart dieser schlechten Sexualität ist die Pornografie. Sie ist heute so leicht erreichbar wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Während man verstohlen früher irgendwo in einem Zeitschriftenladen in irgendeiner Ecke sich ein Heft greifen musste und noch überlegen musste, wie man den Blicken der Verkäuferin ausweicht, bei der man ja vermutlich bezahlen musste, es sei denn, man packt auch noch das Problem des Diebstahls mit hinzu. Heute ist es nur noch ein Codewort oder ein bestimmtes Wort oder eine Abkürzung in einer Suchmaschine und du hast alles, was die Welt bietet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann euch nur, und da gibt es keinen Spruch aus der Bibel, benutze nicht Google oder sowas. Ich kann euch ganz persönlich nur warnen, dringend warnen. Nehmt meinen ganzen Ratschlag mit, vergesst alles andere, was ich gesagt habe. Vertraut mir ausnahmsweise. Mein Rat ist, Finger weg von Pornografie. Und wenn du die Finger schon drin hast, wasche sie und lass es sein. Fasst das Zeugs nicht an. Widersteht der Neugier. Widersteht der Versuchung. Tut das nicht. Tut das nie. Sucht die richtigen Ärzte auf, wenn ihr euch traut, und fragt sie. Es gibt Arztpraxen, die sind gefüllt mit Menschen, die von der Pornografie nicht mehr loskommen. Es gibt massenweise Ehen, die gescheitert sind, weil Männer oder auch Frauen von der Pornografie nicht loskommen. Es gibt Familien, die zerbrochen sind, Kinder, die sich ihrer Eltern schämen. Es gibt Leute in Gefängnissen, die mit ihrer Sexualität nicht klargekommen sind, die sich angestachelt haben durch Pornografie und dann noch darüber hinaus schlimmere Dinge wie Kindesmissbrauch getan haben. Fasst das Zeug nicht an. Ihr werdet sonst vielleicht irgendwann süchtig nach dem Zeug werden. Schnieft keine weißen Pulver, schluckt keine farbigen Pillen, spritzt keine komischen Flüssigkeiten und guckt niemals Pornoseiten an. So meine ich es. Eine der größten Lügen ist, es schadet doch nicht. Doch, mein Freund, es schadet dir auf jeden Fall. Es schadet dir auf jeden Fall. Glaub mir oder glaub mir nicht. Aber nimm möglichst diesen Rat an. Und wenn du eine Frage hast, wenn du ein Junge bist, können wir es unter 4 Ohren klären. Wenn du ein Mädchen bist, würde ich gerne noch meine Frau dabei haben. Dann klären wir es unter 6 Ohren. Nimm bitte diese Weisheit an. Zusammenfassung. Gott ist für guten Sex, er hat ihn sich ausgedacht. Zweitens, lass dir dieses Geschenk nicht kaputt machen, klopp es auch nicht selber in die Tonne. Sex außerhalb der Ehe ist nicht in Ordnung. Drittens, pass auf, Sex ist so verführerisch, dass du schnell tust, was nicht gut ist. Und viertens, halte dich von Pornografie fern. Jetzt kommt der persönliche Teil und ich bin in einer Beziehung. Aber es dauert nicht mehr lang. Ich habe es gestern Abend, denke ich, gesagt, dass die Sprüche sowas sind wie ein Spiegel. Ich gucke rein, lese etwas und kann mich über den Typen da amüsieren, der da beschrieben ist, oder ich kann sagen, sehe ich so aus? Was wir bisher nicht beantwortet haben und was eigentlich auch erst morgen drankommt in der letzten Predigt, ist, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich sehe, dass ich so bin wie der Typ, der da beschrieben ist und Gott den Daumen nach unten macht? Was ist, wenn ich von Gott nicht gut bewertet werde? Ich habe im Hinblick auf Faulheit eher praktische Tipps gegeben heute Morgen, aber das Problem ist ja viel größer. Und hier bei dem Thema Sexualität und morgen auch bei dem Thema Konflikte, Streiten, ist das genauso kompliziert. Warum? Weil ich damit rechnen muss, dass im Raum Leute sind, die sagen, Ansgar, all das, was du da erzählt hast, das habe ich schon längst getan. Ich habe mich erst mit 16 Lebensjahren bekehrt. Das heißt, ich hatte 16 Jahre und davon 4 Jahre als Teenie die Chance, alles Mögliche kennenzulernen. Und ich weiß, dass hier im Raum Leute sitzen, die mit Jesus nicht so wahnsinnig viel am Hut haben. Und jetzt ist die Frage, was ist denn mit dem, was da in der Bibel steht? Ansgar, du hast am Eröffnungsabend gesagt, dass die Bibelsprüche nicht das Ziel haben, einen anderen unangespitzt in den Boden zu rammen. Habe ich das gesagt? Ich habe gesagt, das machen wir auf dem Schulhof oder das machen wir so unter Kollegen, dass wir Sprüche reißen, die eigentlich nur das Ziel haben, irgendeinen fertig zu machen. Und ich habe behauptet, die Bibel will das nicht. Aber genauso scheiße kann man sich momentan fühlen, wenn man liest, dass die Bibel einen dauernd als einen Narren, als einen Dummkopf bezeichnet. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich heute Abend das Wort Vollpfosten nicht in den Mund genommen habe. Weil es mir nicht darum geht, irgendeinem hier weh zu tun und zu sagen, du bist ein Vollpfosten. Das ist überhaupt nicht meine Mission. Das Buch der Sprüche hat die Aufgabe zu sagen, du kannst einen klugen Weg gehen oder einen unklugen Weg. Und unser Job ist, euch zu erzählen, was Gott denkt. Aber wir müssen unbedingt dann erklären, was danach nötig ist. Und das will ich morgen nochmal ausführlicher machen. Aber ich möchte heute Abend vorweggreifen. Was ist, wenn du schon sexuelle Erfahrungen gemacht hast? Und zwar in der Art, wie sie nicht positiv ist. Was ist, wenn du vielleicht heute zum ersten Mal gehört hast, dass Sex außerhalb der Ehe nicht in Ordnung ist? Für meine Kinder ist das unvorstellbar. Die sind zum christlichen behüteten Haushalt aufgewachsen. Für Menschen, die in der Gemeinde groß geworden sind, die hören das regelmäßig. In den Jungscharen, in den Jugendarbeiten wird regelmäßig gegen Sex gepredigt. Aber was ist, wenn du solche Kontakte nie hattest? Wenn deine Eltern, sofern du sie kennst oder sie beide noch hast, dir einfach gesagt haben, mach doch, was du willst, pass bloß auf, dass du nicht krank wirst. Oder bei den Mädchen, dass du nicht schwanger wirst. Was ist mit solchen Leuten? Sagen wir dann auch Daumen runter? Und ich glaube, der größte Prediger heute ist Philipp gewesen. Weil er nämlich genau das Problem auch vorhin in dem kleinen Interview mit Achim angesprochen hat. Da gibt es einen, der mich trotzdem liebt, hat er gesagt. Ungefähr. Und das ist uns wichtig. Wenn du in dieses Spiegelbild der Sprüche guckst, kann es sein, dass du merkst, hey, die Bibel sagt, dass der Weg, den ich gewählt habe, mit dem Sex bis zur Ehe zum Beispiel zu warten, dass der Weg gut ist, dann freu dich. Wenn du aber merkst, nee, ich habe einen anderen Weg eingeschlagen, aber ich merke jetzt, der Weg war falsch, oder ich fange an zu ahnen, der Weg war falsch, dann soll dich dieser Spruch nicht kaputt machen, sondern er soll als Spiegel dir zeigen, wo du stehst, und dann, es gibt Hoffnung. Definitiv. Garantierte Hoffnung. Es gibt Auswege. Es gibt eine Chance, eine Methode, einen Weg, all den ganzen Schutt loszuwerden. Ich greife mal das Thema vom letzten Jahr auf. Wie werde ich den Schutt los? Es gibt eine Chance auf einen Neuanfang. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Geht nicht. Aber Jesus kann es. Deswegen ist er auf die Erde gekommen. Jesus kann deine Vergangenheit ändern, nicht die Taten, die geschehen sind, aber er kann die Schuld entsorgen. Jesus kam genau deswegen auf die Erde. Er hat einmal einen kleinen Streit gehabt mit Menschen, oder einen Streit ist das Falsche. Er hat ein Gespräch gehabt und hatte eine ganz klare Sache gesagt. Wisst ihr, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt. Ich bin gekommen, um die, die krank sind, heil zu machen. Und wenn du beim Lesen der Sprüche oder beim Hören der Predigten hörst, ich bin nicht weise umgegangen mit meinem Leben bisher, weil ich es nicht besser wusste oder weil ich es besser wusste, aber halt machen wollte, wie es mir lieb ist. Aber ich würde das gerne ändern. Dann sagt Jesus, weißt du, genau deinetwegen bin ich gekommen. Genau deswegen findet das Eva statt. Und du kannst deine Gegenwart und Zukunft ändern, wenn Jesus dir hilft. Um die Vergangenheit kümmert er sich, um deine Gegenheit und deine Zukunft, da arbeitet ihr zusammen. Jesus liebt dich. Und er will das Beste für dich. Und deswegen ermutige ich dich, schau in den Spiegel.